Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal, guten Abend.
Sie wurden hier.
In Moskau wurde eine schreckliche und widerliche Tat gegen Zivilisten begangen. Die Terroristen werden vernichtet. Die Leute, die so etwas gemacht haben, muss man finden und schonungslos töten. Sie haben für uns kein Mitleid, so werden wir auch für sie kein Mitleid haben.
Ich habe keine Zweifel. Wir werden die Hintermänner finden und vernichten. Sie sind keine Menschen, sondern Bestien.
Nach ersten Angaben, die wir jetzt vom russischen Geheimdienst bekommen haben, steht fest, dass es zwei Selbstmordattentäterinnen waren.
Wenn Sie ein Verbrechen, gesetzeswidrige Handlungen oder aggressiv gesinnte Personen beobachten, melden Sie dies bitte unverzüglich. Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter, neue Anschläge sind zu befürchten.
Betroffenheit und starke Worte von Putin und Medvedev. Die Terroranschläge am Montag mit 39 Toten in der Moskauer U-Bahn und heute mit wahrscheinlich 12 Toten bei einer Selbstmordattacke in Dagestan stehen in einer Reihe mit zahlreichen Gewaltausbrüchen in Russland. In der Medienaufmerksamkeit allerdings verschwindet die alltägliche Gewalt in der Russischen Föderation oft hinter den Schlagzeilen mafioser Morde und gar Hinrichtungen an exponierten Bürgerrechtlern und Journalisten, Rechtsanwälten und Geschäftsleuten. Ereignisse, die aus unserer Position und demokratischen Erfahrung heraus kaum zu erklären sind. Wir wissen, Russland befindet sich im Umbruch, nicht erst seit dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus, sondern seit fast 100 Jahren. Demokratie konnte hier nicht geübt werden. Man setzte Interessen durch, immer mit Gewalt. Wir wollen heute bei HR2 Kultur der Tag aus Anlass der schrecklichen Terrormorde in Moskau genauer auf den Zustand der Russischen Föderation schauen, wollen wissen, ob unsere Erklärungsmuster hinreichen zu begreifen, was kaum zu fassen ist. Und wir wollen erfahren, warum Gewalt und Krieg fast ein konstituierendes Element der heutigen Föderation sind. Hans-Henning Schröder, Forschungsgruppenleiter Russland bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, beobachtet die Medien in Russland, er kennt das Land. Vor unserer Sendung fragte ich ihn, ob mit den Anschlägen jetzt alles, was Medvedev und Putin mit Reformen in den letzten 3 Monaten versprachen, nun Makulatur geworden ist.
Die Gefahr ist schon sehr groß. Wir haben ja in den letzten Monaten nicht nur die Ankündigung von Putin Medvedev gehabt, Modernisierung, Innovation, Restrukturierung, neue Gesetzgebung, sondern wir haben ein ganz zartes Pflänzchen aus der Gesellschaft begann, sich etwas zu entwickeln. Mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz. Da haben Leute Medvedev Putin einfach beim Wort genommen und haben dann die neuen Medien, vor allem das Internet, benutzt, um tatsächlich sowas wie Öffentlichkeit, um ein bisschen mehr Transparenz gerade gegenüber der Miliz herzustellen. Und das könnte natürlich jetzt einfach scheitern, zerbrochen werden.
Wir versuchen ja diese exzessiven Gewaltausbrüche, die wir jetzt gar nicht weiter spezifizieren, aber aus Anlass der Terroranschläge in Moskau und in Dagestan heute mit wahrscheinlich 12 Toten zu verstehen. Nochmal auf das, was Sie angesprochen haben. Sie sagten, es gab offensichtlich ganz zaghafte und kleine Pflänzchen von demokratischer Mediennutzung auch, die in den letzten 3 Monaten entstanden sind. Wie hat sich das geäußert?
Das hat eine ganze Reihe ganz interessanter Vorfälle gegeben. Zum Beispiel Medvedev selber benutzt jetzt einen Internetblog und benutzt das Internet als Medium, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Das greifen die Leute auf. Ein Major der Miliz, sehr unzufrieden offensichtlich mit den Zuständen in seiner Stadt, hat in YouTube ein Interview mit sich selbst reingestellt, in dem er ganz deutlich gesagt hat, wer ist korrupt, wo sind die ganzen Missbräuche. Natürlich ist er unter Druck geraten von seinen Vorgesetzten, aber dieses Interview haben irgendwie Millionen in Russland gesehen und es gibt eine Bewegung, die Miliz zu reformieren, auch von ganz oben. Ein anderer Vorfall war etwas, das ist auch gewissermaßen typisch für die Menschenverachtung, mit der die Miliz, die Polizei ist das in Russland, in vielen Fällen vorgeht, war, ist es ein Autoräuber verfolgt worden auf dem Moskauer Autobahnring. Dann hat die Miliz Autos, normale Autos angehalten, hat die quer über die Straße gestellt, den Fahrern noch nicht mal gesagt, dass sie jetzt gleich gerammt werden von jemand. Die saßen drin, der raste durchbrach die Sperre, die Miliz verfolgte ihn dann weiter. Normalerweise wäre das untergegangen. Dann hat einer von denen, der in diesen Autos saßen, hat auch wieder in YouTube über diesen Fall ausführlich berichtet. Das ist in den Medien aufgegriffen worden, wurde auch vielfach aufgegriffen. Und ein dritter Fall, wo die Miliz auch wieder daneben gegriffen hat, der auch deshalb brisant ist, weil es hier so um privilegierte Personen geht. Es geht um den Vizedirektor von Lukoil, einer großen Energiefirma, der mit seinem Wagen an einer Kolonne vorbeigezogen, ein schwerer Mercedes, an einem Stau vorbeigezogen ist auf der Gegenfahrbahn, ein Fahrzeug gerammt hat, die beiden Insassen sind gestorben. Die Miliz hat festgestellt, klar, der kleine rote Citroën mit den beiden Insassen ist schuld. Daraufhin hat ein bekannter Rapper, Ivan Alexeev mit dem Namen Noise MC, einen Rap ins Netz gestellt, in dem er mit Trickfilmfiguren aus dem Westen, South Stream und dem Gesicht dieses Vizedirektors sich darüber beschwert hat, sozusagen wie die Obrigkeit und die Oberen eigentlich umgehen mit den Leuten und wie sie die verachten. Mit Schluss, ein großer Titel, Nieder mit den Automördern, haben 8 Millionen Leute abgerufen angeblich. Der Druck wurde ungeheuer groß. Medvedev hat dann befohlen, diesen Fall neu zu untersuchen. Er ist selber dann auch noch weitergegangen. Er hat nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern insgesamt mit der Korruption innerhalb der Miliz das Innenministerium versucht zu restrukturieren, 15 Polizeigeneräle entlassen und neue eingesetzt. Das heißt, von unten gab es Druck aus der Gesellschaft, die sozusagen die neuen Medien genutzt haben, um Öffentlichkeit herzustellen. Und der Präsident hat dann darauf reagiert. Ich weiß nicht sozusagen, wie weit das gehen konnte, aber jetzt ist natürlich solche Entwicklungen einfach gefährdet.
Ohne jetzt großen Konspirationstheorien nachzuhängen, aber so ganz unwahrscheinlich ist es denn ja wohl nicht, dass es einigen nicht gepasst hat, was Medvedev und Putin da eingeleitet haben mit ihren Reformen.
Natürlich, das ging an die Privilegien, das ging an Korruptionsnetzwerke ran. Ich will noch nicht so weit gehen, dass ich sage, hier ging es um Rechtsstaatlichkeit. Aber es hat einfach die Einnahmequellen von einer ganzen Reihe von Leuten gefährdet. Mhm. Und Miliz ist noch relativ einfach, weil die Miliz allgemein in Russland unbeliebt ist. Aber der nächste Schritt hätte sein können, dass man an die Sicherheitsdienste rangeht, also an die Machtorgane, die tatsächlich auch natürlich über sehr viel Macht verfügen. Und da haben sich einige Leute sich ganz sicher Sorgen gemacht.
Herr Schröder, es wird hier oftmals in den Medien auch in unserem Verständnis, eine relativ gerade Linie zwischen zum Beispiel Terroranschlägen wie am vergangenen Montag in der Moskauer U-Bahn zu den Auseinandersetzungen in Nordkaukasien gezogen. Das heißt, wird auf der Folie der Gewalt, die in Nordkaukasien festzustellen ist, dann auch Gewalt in den Städten, in den Großstädten, gerade in der Hauptstadt ausgeübt?
Also wir wissen natürlich noch nicht sicher, wer die Täter waren und wer die Hintermänner. Aber wir haben ja eine ganze Reihe von Fällen gehabt in den Jahren 2003, 2004, wo es eindeutig Täter aus dem Untergrund im Nordkaukasus waren, die dann die Gewalt auch nach Moskau getragen haben. Also das ist sozusagen nicht unwahrscheinlich. Und vor dem Hintergrund dessen, dass im gesamten Nordkaukasus, nicht nur in Tschetschenien, auch in Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien, eine Situation ist mit hohem Gewaltpotenzial, die an Krieg grenzt im Grunde. In der, Sie haben gerade das zitiert, in Kislyar hat es ein Attentat gegeben, bei dem wahrscheinlich 12 Personen gestorben sind, 9 davon Polizisten.
Es war auch ein Selbstmordanschlag, nicht wahr?
Es war ein Selbstmordanschlag, ja. Das ist sozusagen nicht untypisch. Das haben wir eigentlich jede Woche, jede zweite Woche in einer dieser Republiken. Auf der anderen Seite haben wir dann massives Vorgehen der Sicherheitskräfte, Entführung von Verwandten, Erpressung, Folterung, auch Tötung. Wir haben, wenn Sie sich erinnern, vorigen Jahr Fälle gehabt, wo 2 Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, in solche Menschenrechtsverletzungen von beiden Seiten reinzuleuchten, dass die entführt und ermordet worden sind. Das zeigt einfach so, wie Gewalt durchherrscht diese Region ist.
Und das wird dann exportiert in die großen Städte?
Das wird exportiert in die großen Städte, ja.
Wenn wir von diesen Regionen sprechen, dann assoziieren wir doch oft den Gedanken mit, dass wir sagen, ja, die Russische Föderation, die kann eigentlich gar nicht auseinandergehen. Und international gibt es ja auch Unterstützung für Medvedev und Putin von Politikern, die sagen, der Terrorismus muss bekämpft werden. Ihr könnt die einfach nicht separieren von euch, also von der Russischen Föderation. Glauben Sie, dass es überhaupt eine Aussicht gibt, dass diese Länder
eine Chance haben, aus der Föderation rauszukommen, oder ist das ein einbetonierter Konflikt?
Wenn man sich die russischen Eliten, auch die russische Bevölkerung und die russische Regierung anschaut, die können sich das nicht vorstellen. Das ist für sie Teil von Russland. Mhm. Auch wenn das sozusagen erst im 19. Jahrhundert kolonisiert worden ist. Also diese politische Option wird in Moskau nicht gedacht. Das andere, die Frage, könnten diese Staaten überleben, wären die lebensfähig, wenn die sich rauslösen würden aus Russland? Da muss man sagen, das wäre ein sehr weiter Weg. Den einen Fall, wo wir gehabt haben, wo Tschetschenien zwischen 97 und 99 doch in so einem Schwebezustand war. Es gab einen Waffenstillstand, es gab so eine Art Autonomie. Die Russen haben da nicht reinregiert. Da hat sich Tschetschenien damals unter Masradow und Schamil Basajew doch als eine Art Failing State herausgestellt, in dem es nicht gelungen ist, Ordnung herzustellen und auch eine Situation zu schaffen, in der die Bevölkerung wenigstens ordentlich leben konnte. Wie gesagt, das war kein funktionierender Staat, und die Gefahr wäre natürlich sehr groß, wenn Russland jetzt rausgehen würde und die sich selbst überlassen, was es nicht tun wird, aber wenn sie es täte, dass wir dann wieder einfach 3 oder 4 neue Failing States hätten.
Und Präsident Obama hat Medvedev seine ganze Unterstützung in der Bekämpfung des Terrorismus zugesagt. Das bedeutet dann ja wohl auch, dass er die Strategie von Medvedev unterstützt, dass diese Länder auf keinen Fall in eine quasi Unabhängigkeit entlassen werden können. Denn dann fürchtet er, dass es dazu kommt, dass der internationale Terrorismus sich dort auch weiter niederlassen.
Ich denke, das wird die Logik sein. Man fürchtet davor, dass sich da ein herrschaftsfreier Raum entsteht, in dem dann Terrorcamps, Ausbildungslager und dergleichen entstehen können, von denen aus dann tatsächlich eine Gefahr ausgeht. Wie weit das wirklich der Fall wäre, lasse ich mal dahingestellt. Nordkaukasus ist ein regionales Problem für Russland im Moment. Und von da aus geht bisher zumindest keine Gefahr aus für Mittel- und Westeuropa oder für die USA.
Mit Professor Hans-Henning Schröder von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sprach ich vor unserer Sendung. HR2 Kultur, der Tag. Anatomie der Gewalt, Russland nach den Anschlägen. Was dort passiert, bleibt schwer zu verstehen. Andere Terroranschläge, zum Beispiel in Madrid, London oder New York, Bombay und Delhi in Indien, finden oft ihre Hintergründe in den Strukturen des internationalen Terrorismus, Al-Qaida und anderer Gruppierungen. Gemeinsam mit den Anschlägen am vergangenen Montag in Moskau haben sie die schiere Brutalität und völlig sinnlose Ermordung von Unschuldigen. Zur Erinnerung haben wir für Sie die schlimmsten Anschläge in einer Chronik des Terrors in Russland zusammengefasst. Als Quelle diente uns ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23. März.
Im September 1999 werden 3 Bombenanschläge auf Wohnhäuser in Moskau und Wolgodansk verübt. Insgesamt sterben 250 Menschen, zahlreiche werden verletzt. Die russische Regierung schreibt die 3 Anschläge tschetschenischen Extremisten zu und begründet unter anderem damit den 2. Krieg in Tschetschenien. Die tschetschenischen Separatisten dagegen bestreiten bis heute eine Beteiligung an diesen Anschlägen. Und bis heute wird immer wieder der russische Geheimdienst verdächtigt, hinter den Anschlägen zu stecken. 23. Oktober 2002. 41 tschetschenische Terroristen überfallen das Moskauer Musicaltheater Nordost und nehmen mehr als 800 Geiseln. Bei der Erstürmung des Gebäudes durch Sicherheitskräfte nach 3 Tagen werden 129 Geiseln und die Terroristen getötet. Die meisten Toten unter den Geiseln sind einem Gas zum Opfer gefallen, das die Sicherheitskräfte in das Theater strömen ließen, um die mit Sprengstoffgürteln versehenen Terroristen auszuschalten. 5. Juli 2003. 2 mutmaßlich tschetschenische Selbstmordattentäterinnen sprengen sich bei einem Rockfestival in Moskau in die Luft und reißen 14 Konzertbesucher in den Tod. 50 Menschen werden verletzt. 6. Februar 2004. Bei einer Explosion in einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon werden in Moskau 39 Fahrgäste durch eine tschetschenische Selbstmordattentäterin getötet. 24. August 2004. Durch nahezu gleichzeitig gezündete Sprengsätze werden 2 russische Verkehrsflugzeuge zum Absturz gebracht. 90 Passagiere kommen ums Leben. 1. September 2004. In einer Schule in Beslan bringen tschetschenische Terroristen etwa 1.100 Menschen in ihre Hand. Die Geiselnahme endet am 3. September mit der Erstürmung der Schule durch die Sicherheitskräfte. Nach offiziellen Angaben werden 331 Personen getötet, darunter 186 Kinder. 21. August 2006. Auf einem Moskauer Markt explodiert eine Splitterbombe. 10 Menschen werden dabei getötet, weitere 41 werden verletzt. Die Polizei schließt einen Terrorakt nicht aus, vermutet aber einen kriminellen Hintergrund. 27. November 2009. Infolge einer Bombenexplosion entgleist der Hochgeschwindigkeitszug Nevsky Express zwischen Moskau und St. Petersburg mit 200 Stundenkilometern. 26 Fahrgäste werden dabei getötet, mehr als 100 verletzt. Der mutmaßliche Organisator dieses Anschlages wurde von den Sicherheitskräften Anfang März im Nordkaukasus erschossen.
Eine Chronik der Gewalt. HR2 Kultur der Tag. Wir versuchen uns in einer Bestandsaufnahme der immer wiederkehrenden Gewaltausbrüche in Russland. Ausgangspunkt sind die Terroranschläge und Selbstmordattentate in der Moskauer U-Bahn am Montag und heute in Dagestan. Damit wir in unserem Versuch, Russland zu verstehen, weiterkommen, haben wir in dem Buch des schreibenden Alkoholikers Venedikt Jerofejew die Reise nach Petuschki nachgeschaut. Seine Hauptfigur, Venja, reist im Zug von Moskau nach Petuschki. Je länger die Reise, desto betrunkener Venja. Und weil Venja Stil hat, betrinkt er sich nicht einfach mit Wodka, sondern mit selbstgemixten Cocktails.
Einfach nur Wodka, auch dann, wenn man ihn aus der Flasche trinkt, ist eine Qual für Körper und Seele. Wodka mit Eau de Cologne vermischt, das hat eine gewisse Raffinesse. Aber es fehlt jegliches Pathos. Doch ein Glas Kanaan-Balsam, das hat Raffinesse und Fantasie und Pathos und darüber hinaus einen metaphysischen Bezug. Welche Komponente des Kanaan-Balsams schätzen wir vor allen anderen? Natürlich den Spiritus. Aber der Spiritus, der nur als Objekt für die Inspiration dient, besitzt keinerlei eigene Inspiration. Was also schätzen wir in diesem Fall am Spiritus vor allem anderen? Nun natürlich das nackte geschmackliche Erlebnis. Und noch höher schätzen wir das Miasma, das er ausdünstet. Um dieses Miasma abzutönen, braucht man eine Spur von Aroma. Deshalb vermischt man den Spiritus im Verhältnis 1:2:1 mit dunklem Bier, am besten der Marke Ostankinskoje, oder Senator oder mit gereinigter Politur. Ich brauche euch ja nicht zu erklären, wie Politur gereinigt wird, das weiß jedes Kind. Komischerweise weiß in Russland niemand, wie sich Puschkin den Tod geholt hat, aber wie Politur gereinigt wird, das weiß jeder. Kurz, schreibt euch das Rezept für den Kanaan-Balsam auf. Man lebt nur einmal, wie schon Nikolai Ostrowski sagte, und deshalb kommt es darauf an, dass man sich beim Zusammenstellen von Rezepten nicht irrt. 100 Gramm Brennspiritus, 200 Gramm dunkles Bier, 100 Gramm gereinigte Politur. So, vor euch steht der Kanaan-Balsam. In der Umgangssprache nennt man ihn auch Braunbär, weil es eine Flüssigkeit von schwarzbrauner Farbe ist, von mäßiger Stärke und beständigem Aroma. Das ist fast kein Aroma mehr, das ist eine Hymne, die Hymne der demokratischen Jugend. Und zwar deshalb, weil man nach Genuss dieses Cocktails Vulgarität und dunkle Kräfte entwickelt. Wie oft schon habe ich das beobachtet.
Es war ein Auszug aus der Geschichte von Venedikt Jerofejew, die Reise nach Petuschki. Gelesen übrigens von Robert Gernhardt. Alkoholismus, so witzig das hier dargestellt ist, gehört ganz sicher zu einem der großen Probleme Russlands. HR2 Kultur der Tag. Russland nach den Anschlägen in der Moskauer U-Bahn, so unsere Sendung heute. Nicht auszuschließen ist, das haben wir bisher erfahren, die Anschläge verfolgen politische Ziele, um die Reformpolitik Medvedevs zu sabotieren. Wahrscheinlich aber auch, es gibt einen Zusammenhang zwischen der russischen Politik im Kaukasus und den jüngsten Terroranschlägen. Ich begrüße jetzt Manfred Quiring. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Quiring, Sie sind Russland-Korrespondent für die Welt und Buchautor mit einem Titel. Das Buch heißt Pulverfass Kaukasus, Konflikte am Rande des russischen Imperiums. Am Rande des Imperiums, Herr Quiring, ist der Rand dort, was wir auch gerade gehört haben, schon in den Beschreibungen von dem, was eigentlich im Nordkaukasus vorgeht?
Es ist natürlich für Russland eine sehr gefährliche Geschichte. Es ist der sogenannte weiche Unterbauch, der das russische Imperium abschützt vor Interessenkonflikten mit südlicheren gelegenen Staaten. Und die Gefahr, die im Moment sich auftut, dass nämlich dieser weiche Unterbauch Russland später nicht mehr schützen kann, die ist gegeben und wird durch die Anschläge immer wieder geschürt.
Herr Quiring, Sie sind ja in dieser Region gewesen, die umfasst die Ländereien wie Tschetschenien, Inguschetien, Dagestan, Nord- und Südossetien, Abchasien, kurz den Kaukasus. Wie viele Menschen sind eigentlich davon in dieser Region betroffen, mit dem, was man so an Elend und entsetzlichen Schilderungen aus dieser Region hört?
Wir müssen das vielleicht noch mal kurz trennen. Wir haben es hier mit dem Nordkaukasus zu tun, der zu Russland gehört. Das sind russische Teilrepubliken und dort leben etwa 7 Millionen Menschen. In 7 verschiedenen, teilweise sehr kleinen administrativen Einheiten, wobei man hinzufügen muss, dass dort mindestens mehrere Dutzend Völkerschaften zu Hause sind, die alle noch unterschiedliche Sprachen sprechen und die eigentlich nur eins eint, nämlich der Islam. Einzig die Osseten machen eine Ausnahme, die Osseten sind teilweise russisch-orthodoxen Glaubens. Der Rest dieser Republiken, die sind alle vom Islam geprägt, in unterschiedlicher Weise sicher, aber das ist eigentlich die Klammer, die sie zusammenhält und die sie auch gleichzeitig gegen Russland einzusetzen versuchen.
Wie darf man sich die Lebensbedingungen dort vorstellen? Ist das sehr unterschiedlich in den einzelnen Teilstaaten?
Sie sind etwas unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, es ist der ärmste Teil Russlands. Dort ist die Armut zu Hause und ist einer der Gründe, warum die Rebellen, Terroristen, wie auch immer wir sie nennen wollen, immer wieder Zulauf haben, vor allen Dingen von jüngeren Leuten, weil es dort im Grunde genommen die Hoffnungslosigkeit zu Hause ist. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, die je nach Teilrepublik zwischen 30 und sogar teilweise bis 70% reicht. Die Industrie, die ist zum Teil gegeben hat, noch zu sowjetischer Zeit, ist völlig zusammengebrochen. Eine neue ist nicht entstanden. Und diese Teilrepubliken hängen alle am Tropf des Moskauer Budgets und sind nur dadurch überlebensfähig, solange das Geld aus Moskau fließt.
Arbeitslosigkeit und Armut, Herr Quiring, sagt man hier nach unserem Verständnis, ergibt immer eine explosive Mischung. Machen sich muslimische Radikale die Verzweiflung der Bevölkerung zunutze?
Das machen sie ganz sicher. Allerdings muss man hinzufügen, dass die Leute selber ein starkes Interesse haben, sich gegen Russland abzuschotten, abzugrenzen. Der Kaukasus ist zwar im Norden russisches Gebiet, ist aber seit Jahrhunderten letztendlich immer wieder umkämpft gewesen. Russland hat den Kaukasus erobert, aber ihn nie richtig bis zu Ende erobert letztendlich. Es hat in allen Jahrhunderten große Kriege gegeben. Es hat die Deportation durch Stalin 1945 gegeben, als die Tschetschenen und die Inguschen nach Kasachstan und in den fernen Osten verfrachtet wurden wie Vieh. Das hat natürlich tiefe Spuren im Bewusstsein der Völker dort hinterlassen. Und es gibt also immer eine sehr antirussische Stimmung. Die wird natürlich verstärkt dadurch, dass diese wirtschaftlichen Probleme so gravierend sind und das befördert dann natürlich die antirussische Stimmung und spielt auch den islamischen Extremisten in die Hände.
Herr Quiring, ist es so, dass man vielleicht eine ganz kurzgedachte Gleichung ziehen kann? Russische Gewalt und Dominanz führt in diesen Teilrepubliken fast zwangsläufig zu Widerstandskämpfern. Muss man gar Verständnis für die aufbringen?
Wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es hat eine Widerstandsbewegung Anfang der 90er gegeben. Die wollten schlicht und einfach in Tschetschenien einen tschetschenischen, unabhängigen, demokratischen Staat unter Dudajew. Das ist zumindest deklariert worden. Inwieweit das dann Realität hätte werden können, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber da spielten eben auch demokratische Elemente hinein. Der erste Krieg wurde von Separatisten geführt, die eine durchaus weltliche Vorstellung von ihrem Staat hatten. Im zweiten Krieg, der dann schon wesentlich mit vorbereitet wurde durch islamistische Kräfte, stand das schon nicht mehr im Vordergrund. Da ging es gegen Russland und inzwischen ist eine völlig neue Generation von Rebellen entstanden, die schon nicht mehr in der Sowjetunion, nicht mehr aufgewachsen sind, mit Russland wenig zu tun haben und zum Teil auch die Sprache schon gar nicht mehr sprechen. Wir haben es also mit einer ganz anderen Art von Widerstand zu tun, der sich sehr auf den Islam stützt, und zwar auf den auf die fundamentalistischen Lehren des Islam und der mit einem modernen Staatswesen zu einem europäischen Verständnis auch nichts anfangen kann, sondern es geht den Leuten darum, eine islamische nordkaukasische Republik zu schaffen, und ein Emirat, wie sie sagen, und das kann natürlich auch nicht im europäischen Interesse sein, dort einen islamistischen Staat im Kaukasus zu sehen.
Das war Manfred Quiring, Russland-Korrespondent für die Welt und Buchautor. Vielen Dank, Herr Quiring, und auf Wiederhören. Es gibt nicht nur eine Erklärung für das, was Montag in der Moskauer U-Bahn geschah und 39 Menschen das Leben kostete. Spuren, so erfuhren wir, führen bis nach Tschetschenien. Gesine Dornblüt berichtet über die dortigen Verhältnisse und den Konflikt.
Auch nach dem offiziellen Ende des Tschetschenienkrieges vor einem Jahr kommt es in Tschetschenien immer wieder zu Massakern. Tschetscheniens Präsident Ramzan Kadyrov beherrsche die Kaukasusrepublik völlig willkürlich, erzählt ein Tschetschene, der vor einem halben Jahr nach Deutschland geflohen ist.
Die Situation ist katastrophal, von Stabilität kann keine Rede sein. Menschenraub ist an der Tagesordnung. Jedem Beliebigen hängen sie etwas an. Du bist entweder Separatist oder Terrorist oder Wahhabit. Wer einen anderen verrät, bekommt dafür ein Honorar, bis zu 5.000, 6.000 Dollar. Und es gibt immer noch Widerstandskämpfer, die gegen Russland und für die Unabhängigkeit der Republik Tschetschenien kämpfen.
Der Mann hat selbst mehrere Jahre im Untergrund verbracht und möchte deshalb seinen Namen nicht nennen. Darüber, wie viele Rebellen sich in den Bergen verstecken, gibt es keine zuverlässigen Angaben. Auch Informationen über die Menschenrechtslage in Tschetschenien sind schwer zu bekommen. Denn nach dem Mord an ihrer Mitarbeiterin Natalia Estemirova im vergangenen August hat auch die letzte Menschenrechtsorganisation Memorial ihr Büro in Tschetschenien geschlossen. Ahmed Sakajew spricht von einem Terrorregime in Tschetschenien. Er ist ein ehemaliger tschetschenischer Minister und lebt als politischer Flüchtling in London. Die Menschen seien nur noch damit beschäftigt, ihr Überleben zu sichern, so Sakajew. Für ihn ist klar, zwar sei es der tschetschenische Präsident Kadyrov, der für Angst und Schrecken sorge, doch der Feind sitze in Moskau.
Die Verantwortung dafür, was in Tschetschenien und im gesamten Nordkaukasus passiert, liegt bei der russischen Führung. Ich versichere Ihnen, Ramzan Kadyrov ist absolut unter Kontrolle des Kreml. Kadyrov tut keinen Schritt, der seinem Patron Putin Anlass zum Zweifel an seiner Loyalität geben könnte. Kadyrov hat die Macht erhalten, in Tschetschenien zu tun, was er will. Im Gegenzug beschwört er öffentlich die ewige Freundschaft zwischen Russland und Tschetschenien. Unser Kampf für die Unabhängigkeit wird so lange weitergehen, bis eine politische Lösung gefunden wird, die die Tschetschenen und die Russen zufriedenstellt.
Der Exilpolitiker Sakajew will Tschetscheniens Unabhängigkeit mit friedlichen Mitteln erreichen. Gewalt verurteilt er. Russland aber betrachtet Sakajew als Terrorverdächtigen und verlangte lange Zeit seine Auslieferung nach Russland. Sakajew versucht derzeit, die tschetschenische Diaspora in Westeuropa zu organisieren. Ein tschetschenischer Weltkongress soll der Forderung nach einem unabhängigen Tschetschenien mehr Gewicht verleihen. Doch die Exil-Tschetschenen sind passiv. Sie wollen vor allem eins: Frieden. Die meisten wollen sich deshalb auch nicht politisch äußern und wenn, dann anonym. So wie dieser Flüchtling.
Wir Flüchtlinge waren in den Kriegsjahren böse auf Russland. Aber heute ist der Krieg in den Hintergrund gerückt. Heute entwickelt sich Tschetschenien zum Positiven und viele freuen sich darüber, dass ein Dorf mehr wieder aufgebaut wurde, dass noch eine Moschee gebaut wurde oder noch eine Schule renoviert wurde.
Der Exilpolitiker Sakajew glaubt, dass sich seine Landsleute aus Angst so äußern, weil sie sich selbst und ihre Verwandten in Tschetschenien nicht gefährden wollen.
Der Terror, die Gewalt, Die einschüchternden Methoden, die die Günstlinge des Kreml auf dem Gebiet Tschetscheniens heute anwenden, übertragen sich auf die Tschetschenen, die in Westeuropa leben. Die Mehrheit wird die Idee eines tschetschenischen Staates niemals aufgeben.
Gesine Dornblüt über den Tschetschenien-Konflikt, den man mit kriegerischen Mitteln wohl ebenso wenig beenden kann wie mit einer Lossprechung der Tschetschenier aus der Russischen Föderation. Zurück zur Geschichte von Venedikt Jerofejew, die Reise nach Petuschki. Im Zug von Moskau nach Petuschki eskaliert der Säufer Venja seine eigene Betäubung.
Doch wenn ihr die Schöpfung nicht mit Füßen treten wollt, dann setzt euch hin und mixt euch eine Komsomolzenträne. Das ist ein sonderbarer Cocktail mit intensivem Geruch. Warum er so intensiv riecht, erfahrt ihr später. Zuerst erkläre ich euch, warum er sonderbar ist. Wenn man Wodka trinkt, erhält man sich den gesunden Menschenverstand und sein Gedächtnis oder aber verliert mit einem Mal beides. Die Komsomolzenträne dagegen hat eine ganz andere, absurde Wirkung. Wenn man 100 Gramm davon trinkt, von dieser Träne, bleibt das Gedächtnis scharf, aber der gesunde Menschenverstand schwindet, als hätte man nie einen gehabt. Trinkt man weitere 100 Gramm, kann man sich nur noch wundern, woher kommt plötzlich so viel gesunder Menschenverstand? Und wo ist das ganze Gedächtnis geblieben? Schon vom Rezept der Träne geht ein Wohlgeruch aus, aber der Geruch des fertigen Cocktails schmeißt einen völlig um, jedenfalls mich. 15 Gramm Lavendel, 15 Gramm Eisenkraut, 30 Gramm Rasierwasser-Fichtennadel, 2 Gramm Nagellack, 150 Gramm Mundwasser-Elixier, 150 Gramm Limonade. Die so zubereitete Mixtur muss 20 Minuten lang mit einem Zweig, je länger, je lieber, gerührt werden. Heute wird zwar behauptet, dass man notfalls statt eines Zweiges, je länger, je lieber, auch einen Zweig Hexenzwirn verwenden kann, aber das ist falsch, fast kriminell. Ihr könnt mich erschlagen, aber ich würde die Komsomolzenträne niemals mit Hexenzwirn umrühren. Ich würde immer, je länger, je lieber nehmen. Ich platze vor Lachen, wenn ich sehe, wie andere mit Hexenzwirn in der Träne herumrühren, anstatt mit je länger, je lieber.
Es kommt noch schlimmer. Ein Auszug war das aus der Geschichte von Venedikt Jerofejew, die Reise nach Petuschki, gelesen von Robert Gernhardt. Vielleicht befindet sich ja das gesamte Russland im betäubten Zustand, im Transit nach irgendwohin. HR2 Kultur der Tag. Wie kann man die regelmäßigen gewalttätigen Ausbrüche in Russland, ob als Krieg oder Terrorismus, erklären? Dieser Frage gehen wir nach. Wenn solche Anschläge wie am Montag passieren, dann sucht auch die Bevölkerung nach Schuldigen. Wie immer müssen dabei meistens Unschuldige herhalten, Stefan Lag berichtet.
Schon vor den jüngsten Anschlägen auf die U-Bahn hatten Menschen mit kaukasischem Aussehen keinen leichten Stand in Moskau. Schwarzärsche werden sie von vielen Russen brutal verachtend genannt. Dabei wird gern vergessen, dass Dagestaner, Inguschen, Tschetschenen oder andere Volksgruppen aus dem Nordkaukasus russische Staatsbürger sind. Sie sind es in der Regel auch, die von der Miliz kontrolliert werden. Ausweispapiere, Registrierung, Arbeitserlaubnis, der Umgang oft grob, der Vorwand Kampf gegen illegale Arbeiter. Nach jedem Anschlag, der laut russischer Behörden auf das Konto von Terroristen aus dem Nordkaukasus geht, wird eine komplette Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht gestellt. Das sei auch 2004 so gewesen, erinnert sich Shamil Osmanow vom Kaukasischen Menschenrechtszentrum. Nach dem Terroranschlag auf die Metrostation Avtozavodskaja wurden zwei junge muslimische Frauen attackiert, die Kopftücher trugen. Man griff sie an und beleidigte sie. Seit Montag sind die Blicke noch abschätziger geworden. Jeder, der anders aussieht, eine Tasche oder ein Handy in der Hand hält, gilt als verdächtig. Bärte verwandeln Männer in potenzielle Täter, Kopftücher Frauen in schwarze Witwen. Die Anschläge in dieser Woche hätten die Situation klar verschärft, sagt Jenga Khalidov, Doktor der Philosophie und Experte für den Kaukasus. Diese Terroranschläge haben den Riss zwischen den Nationalitäten und religiösen Gemeinden in der russischen Gesellschaft noch größer gemacht. Wieder sind viele Kaukasier zu verdächtigen Personen geworden. Der Grad an Fremdenfeindlichkeit ist gestiegen. Polizisten kommen in Wohnungen, in denen Kaukasier leben, um verdächtige Personen zu suchen. Und zwar massenhaft. Das empört uns, gefällt uns nicht. Das russische Innenministerium hatte am Morgen öffentlich groß angelegte Kontrollen in den Vierteln angekündigt, in denen viele Kaukasier und Zentralasiaten leben. Auch Baustellen und Märkte, auf denen viele ihr Geld verdienen, werde man genau unter die Lupe nehmen. Ankündigungen und Aktionen wie diese stigmatisierten ganze Bevölkerungsgruppen. Dass Premierminister Putin und Präsident Medvedev in einem Atemzug vom Nordkaukasus von Bestien, Klos und Kanalisation sprechen würden, mache die Sache noch schlimmer, sagt Khalidov. Solche Reden provozieren Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. In den vergangenen Jahren machten russische Nationalisten geradezu Jagd auf Kaukasier. Sie prügelten und töteten sie, oft ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dass der Terror in Moskau die Menschen aus dem Kaukasus genauso treffe wie alle anderen auch, werde gern ausgeblendet, sagt Osmanow. Meine Frau war an diesem Tag auch in der U-Bahn. Ich konnte sie telefonisch nicht erreichen, genauso wie meine Mutter aus Dagestan. Meine Brüder und Schwestern riefen an und fragten, ob jemand von uns betroffen sei. Gott sei Dank war das nicht der Fall. Aber es gab Menschen anderer Nationalitäten, die verletzt und getötet wurden. Das empört uns. Das ist ein Verbrechen und die Verbrecher sollten hart bestraft werden.
Christina Nagel über offene Aggressionen gegenüber Menschen aus dem Kaukasus und nicht, wie ich zuerst dachte, von Stefan Lark. Entschuldigung. HR2 Kultur der Tag. Anatomie der Gewalt in Russland nach den Anschlägen in Moskau und heute in Dagestan. Wir versuchen zu verstehen, woher diese Gewalt kommt, ohne dabei in vereinfachende Muster zu verfallen. Die Aussage, dass es sogenannte schwarze Witwen mit Sprengstoffgürteln gibt, reicht kaum aus. Und die Ursachen allein in den Unruhegebieten des Nordkaukasus zu suchen, kann helfen zu verstehen. Eine Erklärung ist das nicht. Peter Frank von Amnesty International sieht noch andere Beweggründe für die steten Gewaltausbrüche in der Russischen Föderation. Meine Frage an ihn in unserem Gespräch heute Nachmittag war, kann man überhaupt mit unseren Maßstäben von Demokratie beurteilen, was wir aus Russland erfahren?
Es ist immer schwer, mit den eigenen Maßstäben in so ein ganz anders geartetes Land reinzugehen. Also Sie haben mich ja als Russland-Experten angekündigt. Ich weiß immer gar nicht, ob man da Experte für sein kann. Das erlebt man jedes, immer lernt man dazu und immer wieder trifft man auf überraschende Reaktionen. Erstmal deckt sich die Beobachtung sicher mit unseren eigenen Beobachtungen, dass Leute, die dann eben kaukasisch aussehen oder als Schwarze, wie es dann immer heißt, weil sie eben schwarze Haare haben, in der Gesellschaft behandelt werden, dass die dann natürlich Milizkontrollen und auch Diskriminierung seitens der Bevölkerung ausgesetzt sind. Das ist sicher eine Sache. Eine zweite Sache, die uns immer wieder auffällt, ist, dass es auf Dinge, die hier eine große Reaktion hervorrufen würden, etwa die Ermordungen auch von Anwälten auf offener Straße, eigentlich kaum eine entsprechende Reaktion in der Bevölkerung hervorruft. Da ist ja der Protest aus dem Ausland und die Demonstrationen im Ausland häufig größer als die, die in Russland stattfinden.
Woran liegt das? Ist das etwas, dass sich die Menschen an Gewalt gewöhnt haben?
Ich glaube, die Menschen machen einen großen Unterschied zwischen ihrem privaten Leben und dem Leben und dem Leben des Staates oder der Macht. Mit der Macht, wie es in Russland immer heißt, möchte man möglichst wenig zu tun haben. Man möchte sein privates Leben leben, möglichst unbeeinträchtigt von der Macht und möglichst auch konfliktfrei von der Macht. Man möchte also die Gesetze so weit beachten, wie man eben meint, dass sie beachtet werden müssen, ohne Ärger zu bekommen. Aber es geht einen eigentlich nicht wirklich was an, was mit der Macht passiert und wie die Macht sich in dem Land äußert. Das ist ja wahrscheinlich eine große Tradition auch. Und es ist natürlich auch klar, dass man mit hiesigen Maßstäben dem auch nicht gerecht werden kann. Man hat einfach keine Erfahrung mit einem funktionierenden Staatsapparat, der die Bevölkerung schützt, der Dienstleister für Bevölkerung ist. Und man hat auch keine Erfahrung damit, dass man ja selber Teil des Staates ist und Teil der demokratischen Gesellschaft ist und dass man da auch eine Eigenverantwortung hat.
Versucht vielleicht jeder, Herr Frank, dem oder den Staat so weit wie möglich aus seinem Leben herauszuhalten?
Das ist sicherlich richtig, ihn aus seinem Leben herauszuhalten und sich vor allen Dingen nicht um den Preis eigener Probleme dann auch einzumischen in solchen Sachen. Weil man daran denkt, das läuft sowieso ohne meinen Einfluss, das läuft sowieso nach Gesetzen der Korruption und ich als Einzelner kann eigentlich nur verlieren, wenn ich bestimmte Missstände anprangere. Das ist sicherlich eine verbreitete Haltung und die macht es eben auch den unabhängigen Organisationen, die versuchen, Bürgergesellschaft sowas von unten aufzubauen, so unendlich schwer Unterstützung zu finden.
Das heißt, das könnte auch nur dann gelingen, wenn unter anderem, wie die Arbeit von Amnesty, in Russland Strukturen langsam und Schritt für Schritt errichtet werden und dass überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, denn die Demokratie hat in Russland keine große Tradition.
Ja, man versucht eigentlich in den letzten Jahren oder nach der Wende demokratische Institutionen von oben in das Land einzuführen, die dann formal zwar existieren, die aber ja von innen, weder von den Leuten, die in den Institutionen arbeiten, noch von der Bevölkerung als solche gelebt werden. Es ist ein Stück Imitation auch von Demokratie und Gewaltenteilung, das wir da erleben.
Sie hatten auch das Stichwort Korruption angesprochen. Spielt das eine ganz außerordentlich große Rolle? Wer was will, muss dafür zahlen und dann möglicherweise horrende Beiträge, egal was es ist?
Das spielt eine ganz große Rolle. Und die Zentralisierung der Gesellschaft in den letzten Jahren, die ja eingeführt wurde oder die propagiert wurde, um das Chaos der Jelzin-Jahre zu beseitigen, hat diese Korruption natürlich verstärkt, weil der Beamtenapparat immer mehr Macht bekommen hat und im Grunde selber oft unzureichend bezahlt, aber große Machtentscheidungen treffen kann. Und das ist natürlich extrem korruptionsanfällig. Da ist ja Putin auch wirklich gescheitert, der ja angetreten ist, gegen Korruption zu kämpfen. Und es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich Medvedev jetzt sein kann. Uns ist neulich berichtet worden aus einer Richterversammlung, wo dann Leute auftreten und sagen, wir müssten stärker gegen die Korruption vorgehen und dann die Richter in der Pause hinterher untereinander reden, da sollen wir uns jetzt selbst verfolgen. Also insofern ist das eine ganz große Herausforderung für den russischen Staat.
Herr Frank, Korruption bedeutet ja eigentlich nicht nur Bakschisch und Absprachen, sondern auch Gewalt, denn Korruption wird letztlich mit Gewalt durchgesetzt. Hilft die Korruption bei der Formung von immer neuen Banden und Gruppen und mafiösen Strukturen?
Na, sie unterstützt das in jedem Fall, indem sie diese Sachen zementiert und eben einer wirksamen Kontrolle entzieht eigentlich, weil Sicherheitskräfte nicht nach den Kriterien arbeiten, diese Banden auszuschalten, sondern sie arbeiten eben häufig nach den Prinzipien der eigenen Gewinnmaximierung. Aber auch in anderer Weise wirkt sich diese Korruption verheerend aus. Also nach der großen Katastrophe im Winter jetzt in der Diskothek in Perm, wo auch aufgrund von Korruption Feuerschutzvorkehrungen nicht eingehalten worden sind und es zu über 100 Toten gekommen ist, die verbrannt sind, erstickt sind in so einer Diskothekenveranstaltung, da ist auch ein Ruck durch die Bevölkerung da gegangen, die sagt, Korruption tötet uns einfach auch. Korruption macht unser Leben unsicher und das liegt wie Mehltau der ganzen Gesellschaft, denke ich.
Mit Peter Frank von Amnesty International sprach ich vor unserer Sendung. Korruption, dem Staat nicht trauende Bürger, keine zuverlässigen Infrastrukturen und demokratischen Institutionen, eine russische Föderation, die die Teilstaaten im Nordkaukasus nicht befrieden kann und immer wieder Terrorismus. So lautet die kurze Zusammenfassung dessen, was wir bisher erfahren haben auf HR2 Kultur der Tag. Grund genug, nun in die Geschichte zu schauen und nach den Gründen für die allgegenwärtigen Gewaltausbrüche in Russland zu suchen. 2008 erschien das Buch »Der Tag des Opritschniks«, in dem der russische Bestsellerautor Wladimir Sorokin die Zukunft des immer autoritärer werdenden Russland im Jahr 2027 als christlich-orthodoxer Terrorstaat schildert. Mit dem Segen des Herrschers und der Geistlichen versetzt man die materiell wie geistig verarmte Bevölkerung in Angst und Schrecken. Erzählt wird aus der Perspektive des Führers dieser Sekte, Opritschnik. Sorokin nährt seine Darstellungen aus den Schrecken der Vergangenheit.
Die Frau soll uns zum Spaß gereichen. Das ziemt sich so. Die Männer binden sie auf die Anrichte, wo sonst das Fleisch aufgeschnitten wird. Ein hübsches Weib hat dieser Iwan Iwanowitsch, gut gebaut, mit einem Honigkuchengesicht, Drall am Arsch und an den Titten, von hitzigem Blut. Aber zuerst den Edelmann. Wir traben alle miteinander hinaus auf den Hof. Dort stehen schon Sjabel und Kreplo mit dem Besen, Nagul mit dem eingeseiften Strick und warten. An den Füßen wird der hohe Herr seinen letzten Weg von der Haustür zum Tor geschleift. Sjabel und Kreplo mit den Besen fegen hinter ihm die Schleifspur aus, denn ein Hochverräter darf keine Spuren hinterlassen. Nagul ist schon auf das Tor geklettert, bringt flugs das Seil an. Russlands Feinde aufzuknüpfen ist für ihn ein gewohntes Geschäft. Wir stellen uns unter dem Torbalken auf, heben den Edelmann auf unsere Arme. Schuld und Sühne. Einen Augenblick später baumelt Iwan Iwanowitsch in der Schlinge, zuckt, röchelt, schnauft, furzt seinen letzten Furz. Wir nehmen die Mützen ab und bekreuzigen uns, setzen die Mützen wieder auf, warten, bis der hohe Herr den Geist aufgegeben hat. Zu einem Drittel ist unser Werk getan, als nächstes die Frau. Es ist ein gutes Gefühl, deinen Samen im Schoß von deines Feindes Weib zu hinterlassen, des Feindes deines Vaterlands. Besser noch, als ihm den Kopf abzusäbeln. Nagul und Ochlop kommen heraus. Bevor die Tür sich hinter ihnen schließt, höre ich die Witwe des Edelmanns drinnen stöhnen. Ein hübsches Aas, spricht Ochlop, spuckt aus und schiebt sich die Pelzmütze in den Nacken. Sie werden sie hoffentlich nicht totbürsten, frage ich und drücke die Zigarette an der Bank aus. Tun sie nicht, ist doch verboten, grinst der breitgesichtige Nagul und schneuzt in ein von liebevoller Hand umhäkeltes weißes Taschentuch. Bald darauf erscheint Siabel. Wie immer nach solchem Kreisverkehr ist er aufgekratzt und gesprächig. Siabel hat Hochschulbildung, genau wie ich. Russlands Feinde klein zu kriegen, macht richtig Spaß, brummt er, eine Packung filterlose Rodina hervorziehend. Wie schon Genghis Khan gesagt hat, es gibt kein größeres Vergnügen auf Erden, als Feinde in den Staub zu zwingen, ihre Güter zu verwüsten, ihre Pferde zu reiten und ihre Frauen zu lieben. Ein weiser Mann.
Brutalität und Gewalt im Roman Der Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Verbunden bin ich jetzt mit Dr. Peter Schulze. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schulze, Sie waren 10 Jahre in Moskau bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und lehren heute an der Universität in Göttingen. Helfen Sie uns mit einem Schnelldurchgang durch die russische Geschichte, das Land und vielleicht auch die Gewalt zu verstehen. Hatte Russland schon Anfang des 20. Jahrhunderts grausame Gewalt gegen sich selbst und andere zum Handlungsprinzip gemacht?
Ich glaube nicht, dass es ein Handlungsprinzip ist, sondern es ist eine Folge von vielen Vektoren. Und ein Vektor ist sicherlich der, dass Veränderungen, Reformen oder Revolutionen immer nur von oben gegangen sind. Und sie sind nicht gesellschaftlich kontrolliert und legitimiert worden, sondern sie wurden von oben durchgepresst. Das ist die schreckliche Geschichte der forcierten Industrialisierung, der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft mit Millionen von Toten und Verhungerten. Und dann die grauenhaften Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg mit 28 Millionen Toten ungefähr, soweit man es weiß. Und dann die Aufbauperiode, die Rekonstruktionsperiode nach 1945, die erst so in der Mitte der 50er Jahre abgeschlossen war. Und dann fing so für Russland sowas Ähnliches an wie eine goldene oder silberne Zeit der Ruhe und der Zukunftsorientierung, die eigentlich erst dann Ende der 70er Jahre zusammenbrach mit dem Krieg in Afghanistan. Das heißt also, irgendwo müsste man versuchen, diese Gewaltproblematik in Beziehung zu setzen mit einer nachholenden Industrialisierung oder in einer nachholenden Veränderung der Gesellschaft, die immer nur von oben gelaufen ist und auf exzessive externe Gewalt setzte. Und wenn wir das vergleichen oder in Beziehung setzen zu den bürgerlichen Gesellschaften in Westeuropa oder vielleicht auch in den USA, da ist diese externe Gewalt nie so zum Tragen gekommen, weil Gewalt verinnerlicht wurde durch Rechtsnormen und durch die Existenz eines doch ordnenden und relativ fairen, eingreifenden Staates. Das gab es in Russland nie.
Also Gewalt war das Zeichen, mit dem man bekommen konnte, was man wollte.
Ja, von oben ja. Schon, nicht? Und irgendwo hat sich die Gesellschaft darauf eingerichtet und hat Demut beziehungsweise Apathie und Loyalität oder Gehorsam nach oben gezeigt und hat diese Gewalt verinnerlicht. Nämlich ansonsten ist auch nicht zu verstehen, warum die Lebenserwartung von Männern und von Frauen in Russland zwischen 58 und hoch in den 60ern liegt. Nämlich das ist da müsste es Gründe dafür geben. Es ist eine Art von Selbstzerfleischung, eine Art von Selbstmord, weil man die Prozesse nicht dann aushält, die auf einen eindringen. Mhm. Und das ist besonders in den 90er Jahren auch der Fall gewesen.
Herr Schulze, ganz kurz zum Schluss noch die Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Wie wird es weitergehen? Wird sich Russland aus diesem Kreislauf von Gewalt, Gewalttätigkeiten, Reaktionen und Konterreaktionen befreien können?
glaube ja, weil etwas, was in den Medien kaum abgebildet wird, in Russland seit 2000 entstanden ist, ist nämlich eine ausgeprägte Mittelklasse, die fast 30% heute auch nach objektiven westlichen Standards ausmacht. Und von dieser Mittelklasse werden Rechtsstaatlichkeit und auch Pluralität und vielleicht sogar demokratische Wünsche an die Herrschenden herangetragen werden.
Dr. Peter Schulze, haben Sie vielen Dank für den Schnelldurchlauf durch die russische Geschichte. Auf Wiederhören. Zurück zur Geschichte von Venedikt Jerofejew, die Reise nach Petuschki. Die Hauptfigur Venja ist mit seinem abenteuerlichen Mixturen und hochalkoholischen Getränken weit fortgeschritten.
Aber genug der Träne. Ich empfehle euch jetzt das Letzte und Beste. Das Ende krönt das Werk, wie der Poet sagte. Kurz, ich empfehle euch den Cocktail Schweinegekröse. Ein Getränk, das jedes andere in den Schatten stellt, das ist kein Getränk mehr, das ist Sphärenmusik. Was ist das Wunderbarste auf der Welt? Der Kampf um die Befreiung der Menschheit. Aber noch wunderbarer ist das hier. Schreibt auf! 100 Gramm Schiguli-Bier, 30 Gramm Haarshampoo, Nacht auf dem kahlen Berge. 70 Gramm Antischuppenmittel, 30 Gramm Antifußschweißpuder, 20 Gramm Insektenbekämpfungsmittel. Alles zusammen lässt man unter Zugabe von Zigarrentabak eine Woche lang ziehen und serviert es dann, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich habe übrigens Briefe erhalten, in denen müßige Leser empfehlen, den so zubereiteten Aufguss durch ein Sieb tropfen zu lassen. Das heißt, in ein Sieb zu kippen und schlafen zu gehen. Der Teufel weiß, was das soll. Diese ganzen Verbesserungsvorschläge kommen nur daher, weil es den Leuten an Vorstellungsvermögen und geistigen Höhenflügen fehlt. Daher nämlich kommen diese stümperhaften Verbesserungsvorschläge. Also, das Schweinegekröse ist serviert, beginnt zu trinken, sobald der erste Stern am Himmel aufgeht, in großen Schlucken. Bereits nach zwei Gläsern werdet ihr eine solche Vergeistigung an euch feststellen, dass man euch aus anderthalb Metern Entfernung eine halbe Stunde lang ohne Unterbrechung in die Fresse spucken könnte, ohne dass euch das tangieren würde.
Das war Robert Gernhardt, der Jerofejew gelesen hat, die Reise nach Petuschki. Russland nach den Anschlägen, so unser Thema heute. Sicher ist nur, verstehen kann man das, was in Russland passiert, nur auf dem Hintergrund komplexer Zusammenhänge. Bis Russland in der Demokratie ankommt, werden noch viele Jahre vergehen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören im Studio über Westfalen und tschüss.
HR2 Kultur Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.